Sei Fußfrei, der Tierfamilie-Podcast mit Peter Slavin.
Wenn ich in meinem Kino nicht mehr weinen kann, dann höre ich auf mit dem Job. Und also weiter. Ja, das ist Figur. Schwierig zu sagen. Also ich habe eine unheimlich tolle Joey und Vaterfigur aus The Killer, die ich selber bemalt und zusammenbasteln musste noch.
Wirklich?
Aber was natürlich, ich habe auch wirklich so Sachen, die vielleicht jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler und nicht mein Lieblingsgenre ist, aber die hat wirklich rasend. Ich habe zum Beispiel eine Steven Seagal Actionfigur.
Also noch jung und schlank.
Ja, genau.
Willkommen zu einer neuen Folge des TV Media Podcasts Erste Reihe Fußball. Zu Gast ist heute Frank Holderit.
Ja, servus und danke, dass ich da sein darf.
Frank, lieber Frank, sag mir, wer bist du und was machst du genau?
Genau, also ich bin der Frank Holderit, ich bin bei Servus TV, bin dort zuständig für die Programmplanung, für den Programmeinkauf, also auch alle Filme, die eingekauft werden, lizenziert werden. Und aber auch für die eigenproduzierten Filme und Serien, die wir machen und gemacht haben in den letzten Jahren.
Und du warst vorher beim ORF, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, ich war auch 11 Jahre lang beim ORF, habe dort die Filmredaktion geleitet, also auch den Filmeinkauf und später dann auch noch die Serien und die TV-Movies. Und davor war ich in München bei der Kirchgruppe, die damals ja der größte Lizenzhändler Europas war und war dort auch im Spielfilmeinkauf tätig.
Du hast jetzt sehr oft Filme gesagt, Spielfilm, deswegen muss ich davon ausgehen, dass du Filmfan bist.
Ich bin wirklich totaler Filmfan, immer geblieben und ich habe auch während meiner Tätigkeit bei Kirch habe ich bis zu 1000 Filme im Jahr geschaut. Und
1000 Filme im Jahr?
Ja, das war wirklich Wahnsinn und habe mir da aber auch immer nie nehmen lassen, das Filmfan sein. Also ich bin dann auch auf Märkten zum Teil aus Filmen rausgekommen, wo ich gesagt habe, wow, Wahnsinn, super Film. Und dann haben die Kollegen gesagt, ja, aber wo spielst du den? Ich habe gesagt, das ist mir jetzt wurscht. Ich habe gesagt, das ist ein super Film. Ja, und das darf man sich nicht nehmen lassen. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich mal im Kino nicht mehr weinen kann, dann höre ich auf mit dem Job. Und also, weil dann hat man nur so ein Profitum und beurteilt nur noch, finde den Fehler hier und was. Und das habe ich mir nie nehmen lassen. Also ich bin immer noch Fan geblieben, ja.
Dabei könnte man ja sagen, wenn jemand so viele Filme im Jahr schaut, dass irgendwann der überdrüssig wird. Aber das ist bei dir nicht passiert.
Nein, das ist noch nie der Fall. Also es gibt für mich nach wie vor neben Fußballschauen nichts Schöneres am Abend da zu sitzen und mir einen Film anzuschauen.
Von wem bist du Fußballfan? Welchem Verein?
Naja.
Kurzer Exkurs.
Natürlich Red Bull Salzburg und off the record auch Bayern München.
Alles klar, gehen wir wieder zurück zum Film. Was macht für dich einen Lieblingsfilm aus?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mehrfach gestellt habe. Und ich habe im Flieger einen Menschen zugehört, der mit einer Wahnsinnsbegeisterung über einen Adam Sandler, über Ende des Adam Sandlers Gesamtwerk gesprochen hat. Und dann, ja, und ich habe auch leicht in mich reingeschmunzelt. Und dann hat er erzählt, was Grown-Ups quasi der größte Film aller Zeiten ist. Und dann habe ich weiter in mich reingeschmunzelt und dann habe ich gedacht, na, es ist eigentlich bescheuert, weil das macht einen Lieblingsfilm natürlich, das ist auch ein Teil eines Lieblingsfilms, dass er irgendwas in einem bewegt, dass man sagt, das ist mein Lieblingsfilm, ich finde den so super, ich finde den so spannend, ich finde den. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das macht einen Lieblingsfilm auf. Natürlich, es gibt objektiv Kriterien, wo man sagt, ja, und dann landet man natürlich immer bei Citizen Kane oder was weiß ich. Aber es gibt einfach Filme, die einen auch beim siebten Mal bestens unterhalten. Und das ist natürlich, macht einen Lieblingsfilm auch aus. Oder es gibt zum Beispiel ganz wenig Filme, die ich, so, während sie noch im Kino liefen, zwei- oder dreimal angeschaut habe. Das sind natürlich dann auch Filme, die bei mir auf der Lieblingsliste sind. Mhm. Es gibt aber auch Filme, Lieblingsfilme, die vielleicht, als ich 16 war, mich unheimlich bewegt haben, die ich mir aber heute nicht mehr anschauen kann, weil ich weiß, der funktioniert nicht mehr. Und den würde ich auch trotzdem als Lieblingsfilm oder als einer meiner Lieblingsfilme bezeichnen.
Ja. Warte mal ganz kurz. Aber was ist dann dein Lieblingsfilm?
Also wenn ich es wirklich runterbrechen müsste auf einen Film, ja, bei einem Film fällt es mir tatsächlich sehr leicht, das ist Taxi Driver.
Mhm. Martin Scorsese, Robert De Niro.
Ist absolut mein absoluter Lieblingsfilm, den ich mir auch alle ein bis eineinhalb Jahre wieder anschaue. Und
Schwere Kosten,
aber ich entdecke tatsächlich nach all den Jahren, seit ich den Film kenne, immer wieder neue Facetten. Er spricht mich natürlich auch in verschiedenen Lebensphasen an. Ja. Natürlich hat er mich als 25-Jähriger vielleicht anders angesprochen als jetzt mit 55. Ja. Aber er ist halt wirklich, finde ich, einfach ein Meisterwerk, das auch nicht altert. Ja.
Ein perfekter Film,
sozusagen. Es ist für mich tatsächlich ein perfekter Film, ja.
Wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
Sicher so, würde ich mal sagen, so mit Anfang 20, also so an, ja, 90er Jahre, Anfang 90er Jahre, als man halt so die Videotheken durchforstet hat und irgendwann auch der soll ganz gut sein, den leih ich mir mal aus.
Ja. Wann hat eigentlich deine Filmbegeisterung begonnen? Kannst du das benennen?
Das hat wirklich tatsächlich schon sehr früh begonnen, würde ich sagen, so mit 10, 12 oder so. Und ich war ein begeisterter Trailer-Konsument. Und da haben wir immer mit der Mama streiten müssen, weil zu der Zeit auch die On-Edit-Line kam und dann immer, ob Trailer oder On-Edit-Line. Und muss sagen, ich habe mich da auch mal bei Frank Hoffmann bedankt, weil der hat bei mir was bewirkt, was quasi auch übers reine Konsumieren von Filmen hinausgeht, sondern eine Beschäftigung mit Filmen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, und deswegen habe ich auch den Job, den ich jetzt habe, und dafür wollte ich mich bei ihm bedanken, und das hat ihn auch total gefreut damals.
Ja. Cool. Ja. Mein Trailer für alle, die es nicht wissen, eine Sendung, boah, wann war das? 80er, ja. 90er, eigentlich glaube ich nur 15 Minuten.
Ja, es war relativ kurz. Ja.
Und es sind kurz die Trailer gezeigt worden von den neuesten Kinofilmen, und er ist im Sessel gesessen und hat... Ich weiß noch, wie er Stirb langsam 2 kaputt gemacht hat. Das kann ich mir noch gut erinnern.
Ja, das war, stimmt. Also die letzten Jahre, da sind sie auch dann super elitär geworden. Und da war ja alles quasi Blockbuster-Kino war per se schon mal schlecht. Ja. Aber die ersten Jahre, an die ich mich erinnern kann, hat es natürlich wirklich auch komplett andere Felder von Kino. Ich bin in der Provinz aufgewachsen, da sind solche Sachen auch gar nicht gekommen. Ja. Und das war für mich dann wirklich so ein Blick in diese weite Welt hinaus des Kinos.
Aber dann hast du ja den perfekten Beruf für dich erwischt, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich habe während des Studiums, haben mich die Leute immer gefragt, was machst du danach mit dem Studium? Und dann habe ich gesagt, ja, mei, du, ich kann Filme schauen, blöd daherreden. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mich dafür bezahlt.
Und du hast jemanden gefunden, ja, mehrmals. wenn wir zurückgehen eben zu deinen persönlichen Lieblingsfilmen, von einem Genre? Hast du ein Lieblingsgenre? Kann man da was sagen?
Nein, ich habe kein Lieblingsgenre. Wahrscheinlich in dem, was man so das weite Feld des Dramas und des und Actionfilm, würde ich schon sagen, finden sich wahrscheinlich die meisten meiner Lieblingsfilme. Ich mag Western sehr gern. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Science-Fiction-Fan, muss ich zugeben.
Aber du magst Zurück in die Zukunft, das weiß ich.
Ich liebe Zurück in die Zukunft. Genau, und habe auch einen Playmobil DeLorean-Modell zu Hause stehen. aber sonst bin ich relativ offen, ja.
Warum weiß ich, dass du Zurück in die Zukunft Fan bist? Weil wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung von Servus TV und du hattest ein Shirt mit Zurück in die Zukunft.
Ja. Genau.
Und jemand, der ein Zurück in die Zukunft Shirt trägt, kann per se kein schlechter Mensch sein.
Hoffentlich doch zumindest.
Ja, also sind wir ins Gespräch gekommen. Bist du so ein Merch-Sammler?
Tatsächlich ist das auch noch so, was ich nach wie vor gern mache, auch so ein bisschen so... hintenrum durch also diffizilere Andeutungen, vielleicht irgendeine Firma, die in einem Film vorkommt, wo nicht jetzt gleich draufsteht. Und ich sammle tatsächlich Film-Action-Figuren nach wie vor.
Und was ist denn, wo du sagst, das ist deine beste
Figur? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich habe eine unheimlich tolle Chow Yun-Fat-Figur aus The Killer. die ich selber bemalt und zusammenbasteln musste noch.
Wirklich?
Aber was natürlich, ich habe auch wirklich so Sachen, die vielleicht jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler und nicht mein Lieblingsgenre ist, aber die hat wirklich rasend. Ich habe zum Beispiel eine Steven Seagal Actionfigur. Oder
also noch jung und schlank.
Ja, oder? Genau, aus Nico tatsächlich.
Oder kein schlechter Film.
McQueen aus Bullet und so. Also ja, da sind schon ein paar schöne Sachen dabei.
Du hast ja Kinder.
Ich habe 3 Kinder, ja.
Hast du diese Filmleidenschaft auf sie übertragen können?
Ja, mein Ältester ist quasi der gleiche Film-Nerd wie ich. ist auch Drehbuchautor und Regisseur.
Ja.
Meine Mittlere, die ist eher klassischer klassische Konsumentin, die schaut halt ein bisschen Netflix und so. Mhm. Und meine Allerjüngste, die ist auch, die geht, ist nicht ganz so extrem wie jetzt mein Sohn und ich, aber die geht schon auch eher in die Filmfreak-Ecke. Und jetzt wohnt sie auch 5 Gehminuten vom Filmcasino weg. Also
lohnt sich sehr. Aber hast du versucht, ihn in deinem Film, das klingt jetzt idiotisch, aber Filmgeschichte nahezubringen?
Ja, ich habe tatsächlich, sozusagen einen extrem undogmatischen Filmfreitag mit meinem Sohn immer gemacht, wo ich ihn quasi durch die Filmgeschichte geführt habe, aber nicht von A bis Z, sondern wirklich aus meiner Sicht. Und da sind wir wirklich von Universal Monsterfilmen hin zu Spaghetti-Western, über Spaghetti-Western, Klaus Kinski ist immer zu Werner Herzog. Dann haben wir uns 2-3 Wochen nur mit Werner Herzog beschäftigt. Mhm. Dann sind wir über Werner Herzog zum New Hollywood und so weiter gegangen. Und dann haben wir, ja, und so, das hat er wirklich total genossen, glaube ich. Ja, das weiß ich. Und er hat auch dann immer sich nachbereitet, hat dann Sachen nachgelesen, hat mir dann wieder Sachen erzählt, die ich zum Teil nicht wusste und so. Und ja, und dadurch hat er ein unheimliches Wissen halt auch des Obskuren, weil das war natürlich auch immer eine gewisse Leidenschaft von mir, ja.
Aber hat ihm da irgendwas nicht gefallen? Wir reden hier doch von jüngeren Menschen, wo man dann sagt heutzutage.
Nein, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass irgendwann mal bei meiner Auswahl was dabei war, das ihm nicht gefallen hat. Kann ich mich tatsächlich jetzt nicht erinnern.
Ein sehr guter Sohn. Ja. Du hast vorher Western angesprochen. Du hast mir vorher eine Liste geschickt mit Filmen, über die wir sprechen könnten. Es ist eine sehr, sehr lange Liste geworden, aber das ist sehr cool. Unter anderem ist dabei Il Grande Silenzio mit dem wunderbaren deutschen Titel Leichenpflaster an seinen Wege. Ist das ein besonderer Film für dich oder warum?
Ja, das ist halt einfach, das ist einer dieser Spaghetti-Western, wo einfach alles wieder zusammenpasste, wo die Musik, wo die Stimmung, natürlich, dass er auch im Schnee spielt, was Ungewöhnliches war damals. Ja, du hast dann diesen namenlosen Rächer, das ist einfach, der drückt bei mir einfach so ein paar Punkte, wo man sagt, da kann man nichts mehr falsch machen.
Ja. Jean-Louis, also für die, die es nicht wissen, Jean-Louis Trintignant spielt die Hauptrolle. Dem haben es die Stimmbänder, glaube ich, oder? Durchschnitten, genau. Oder? Deswegen redet er nichts im ganzen Film.
Ja, in Wahrheit, weil er natürlich kein Italienisch konnte und weil er Franzose war.
Irgendwo habe ich gelesen, er wollte einfach den Text nicht lernen.
Ja, oder das, ja. Also irgendwie, es gibt verschiedene Mythen, die sich darum ranken. Aber ja, das ist natürlich ein unheimlich starkes Motiv auch. Und schauspielerisch natürlich auch unheimlich stark, dass du quasi einen Teil deiner Schauspielkunst wegnimmst, nämlich der Text und die Sprache und trotzdem so überzeugen kannst.
Ich mache jetzt einen krassen Schlenker zum Fernsehen, Servus TV, ORF, Puls 4, egal. Welcher Sender oder deutsche Sender, Servus TV macht ja auch Co-Produktionen, RTL, ARD, da ist die Landschaft Krimi im Fernsehen. Tut dir das ein bisschen weh, dass es nur Krimi ist und dass das vielleicht weniger Bedarf ist beim Publikum? Oder?
Naja, das ist es. Ganz ehrlich, das ist immer wieder bei diesem, Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das ist einfach was man akzeptieren muss. Mhm. Wir haben es auch versucht mit anderen Genres und es ist, die Leute lieben einfach ihren Krimi. Mhm. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei Servus TV versucht, dass wir halt dann das Label Krimi nehmen, aber in alle Richtungen ein bisschen ausweiten. Mhm. Dass wir halt dann wirklich so einen schrägen, kotanesken Krimi machen wie den Metzger. Mhm. Dass wir wieder was Klassisches, ein Landkrimi haben wie den Ausseherkrimi. Mhm. Dann eine leichte Cozy Crime wie die Liesel von der Post und so. Dann haben wir versucht, dann innerhalb der Genres auch nicht immer ganz klassisch am Krimi zu hängen, sondern einfach ein bisschen ausweiten. Aber dass das Label Krimi halt drauf passt, damit die Leute sich ja abgeholt fühlen und auch ernst genommen fühlen, weil ich halte auch nichts von Zwangsbeglückung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Hast du einen Ermittler oder Ermittlerin, die du besonders gern hast? Muss jetzt kein Servus-Krimi sein, kann auch international sein.
Tatsächlich fiel mir da jetzt kein wirklicher ein. Also ja, ich mag unseren Mayberger tatsächlich sehr gern. Weil es hat auch, weil den haben wir ja auch nicht als klassischen Ermittler drum auch konzipiert, weil es dann natürlich auch ein bisschen fern der Realität wäre, wenn wir jede Woche in St. Gilgen einen Mord hätten, dann haben wir ihn ja eben Gerichtspsychologe sein lassen, damit man auch gewisse Varianz in die Fälle reinbringen kann, von Entführung zu Kidnapping und was weiß ich.
Ja. Dann kommen wir wieder zurück zu deiner Filmliste, die du mir geschickt hast. Da hast du bei zwei Fortsetzungen, also du hast zwei Fortsetzungen drin, aber nicht den ersten Teil, zum Beispiel Der Pate und Terminator. Zufall oder findest du wirklich die Fortsetzungen besser?
Ich finde in dem Fall beides mal die Fortsetzungen besser. Mhm. Ja. Also ich finde Terminator einen großartigen Film, ja, aber der zweite ist natürlich auch mal, wann hat man welchen Film zum ersten Mal konsumiert. Den zweiten Teil habe ich halt tatsächlich live im Kino gesehen und der hat mir einfach weggeblasen.
Ich auch, war unglaubliche Erfahrung.
Ja, oder? Ja. Und noch dazu war das bei mir eine Phase, wo ich eher, sagen wir mal, so als Cineastenschnösel unterwegs war und eigentlich so, sowas schaue ich mir eigentlich gar nicht an. Und dann saß ich im Kinosaal und dann dachte ich, what the fuck, genau das ist Kino. Ja. Mach dir doch nichts vor, das darf. Und das ist natürlich James Cameron, ja.
Ja.
Ich sitze auch nach wie vor, ich merke bei Avatar, der mir eigentlich gar nicht gefallen dürfte, weil es alles zu kindisch wäre. Ja. Und ich sitze dort drin und bin ab Minute 2 ein 8-jähriger Bursche, der jubelt, wenn der Böse besiegt wird. Ja. Also ganz, das schafft James Cameron bei mir. Ja. Das ist ganz witzig.
Und der Herr Coppola mit Der Pate 2, was ist besser als bei Pate 1?
Auch da finde ich, also auch da brauchen wir überhaupt nicht reden, Pate 1 ist ein Meisterwerk, aber Pate 2 war für mich immer noch das stimmigere Package, auch mit den Sizilien-Ausflügen und so. Das war einfach, ja, der stimmt halt, also Pate 1 ist bei 95% und Pate 2 ist für mich bei 100. Pate 3 unter 50.
Du hast eben Terminator, wir haben über Terminator gesprochen. In deiner Liste ist auch Rocky. Wenn ich jetzt dich frage, Schwarzenegger oder Stallone, wie lautet die Antwort?
Dann wäre es wahrscheinlich tendenziell Schwarzenegger. Mhm. Aber Rocky ist für mich, das ist auch, es gibt, wie vorher schon bei dem Western erwähnt, es gibt einfach so ein paar so Knöpfe, die man bei mir drücken muss. Und das ist so die klassische, ich weiß, jeder weiß, wie sie ausgeht, aber es ist die klassische Sportler-Erfolgsgeschichte, die funktioniert bei mir immer. Ja. Und Rocky ist da halt wirklich zur Perfektion.
Ja. Und beim ersten Teil hat er ja verloren. Also,
das muss eben, man sagen. Das kommt ja noch dazu, aber trotzdem, du bist jubelnd dort und Teil 2 auch und Teil 3, der hat mich natürlich auch in einer Phase erwischt, wo ich selber gerade im Leistungssport unterwegs war, auch Kampfsport, und das war natürlich ein Wahnsinn. Aber ich habe jetzt auch die neuen gemacht, auch den Creed, so Creed 3, wo ich mir dachte, naja gut, den nehme ich jetzt dass man halt auch gesehen hat mit und merkt, wow, der funktioniert komplett. Aber Rocky ist schon, ist auch da, das ist alles so, auch so ikonisch. Ja, jeder kennt die Titelmelodie, jeder möchte dort in Philadelphia die Stiegen die hochrennen. Das ist einfach das, und das schaffen halt wirklich wenig Regisseure oder wenig Schauspieler. Und noch dazu, wenn man denkt, wie lange ein Sylvester Stallone und auch ein Arnold Schwarzenegger ja belächelt wurden. Mhm. Heute sind die Kult. Nur als Rocky 3 oder so rauskam, das Feuilleton, hat er solche Filme nicht mal mit der Beißzange angegriffen. Mhm. Ja. Das war Schmutz.
Ja. Ja. Aber du hast nicht Rocky 4 genannt, das offenbar ist der Schluss.
Ja, 4 war dann ein bisschen schwächer, muss man zugeben.
Das war schon ein bisschen krass, oder?
Das war dann krass, ja. Das war ja bei den Rambo-Filmen ähnlich. Mhm. Ja. Dass er halt dann alles das, was gut war, so ins Extreme überzeichnest, dass es irgendwann wirklich dann Karikatur wird.
Ja. Natürlich hast du in deiner Liste Tarantino-Filme drin. Das ist ein Muss, verstehe ich auch völlig, ja. Was sind für dich die besten Tarantino-Filme?
Ja, ich liebe tatsächlich auch Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Der hat für mich halt einfach auch die ganze Liebe zum Kino, die Liebe zum italienischen 70er-Jahre-Filmen und so weiter. Ja. Und dann muss ich leider sagen, auch wenn er nicht von Tarantino ist, sondern von Tony Scott, ich liebe True Romance.
Mhm. Da hat er das Drehbuch geschrieben.
Ja, genau. Und True Romance und Pulp Fiction sind zwei der Filme, die ich auch tatsächlich sozusagen in einer Woche zweimal gesehen habe, als sie noch im Kino liefen. Ja.
Welche nochmal? True Romance und welchen?
Pulp Fiction.
Okay.
Ja, ja, und dann noch Casino, Magnolia.
Wie, das hast du alle in einer Woche gesehen?
Ja, also reingegangen und zwei Tage später gleich nochmal reingegangen. Und das passiert wirklich nicht so oft, weil ich Filme natürlich auch sacken lasse und was Neues sehen mag. Aber, ja.
Aber weil wir gesagt haben, eigentlich hast du einen super Beruf erwischt. Warum bist du nicht Regisseur geworden oder Drehbuchautor?
Das, ganz ehrlich, das muss ich sagen, das liegt tatsächlich an der Tatsache, dass ich in der Provinz aufgewachsen bin zusammen.
Okay.
Film war einfach ganz weit weg, das machen die anderen. Das heißt, die Idee, dass man sich auf einer Filmhochschule bewerben kann, so, die kam mir tatsächlich erst, als ich zum Studium nach München gegangen bin und schon während des Studiums war und dann halt gemerkt habe, ah, was, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der studiert Film. Mhm. Das war irgendwie so, ja, das war so außerhalb meiner Welt.
Mhm. Von welcher Provinz reden wir? Wo bist du aufgewachsen?
In Allgäu.
Okay.
Ja. Also und in Südbayern sozusagen.
Mhm. Da gibt es jetzt wahrscheinlich in deiner Gegend auch nicht so viele Kinos, oder?
Es gab tatsächlich ein Kino, ein großes mit 5 Sälen und eins mit einem Saal. Und da gab es auch damals schon so Stempel für 9-mal Kino gehen und dann die 10. frei. Und dann habe ich da mal eine elende Diskussion führen müssen, weil die mir unterstellt hat, ich fake ja diese Stempel, weil ich halt ständig diese Karte voll hatte.
Wirklich?
Ja, ja, ich hab mir alles angeschaut. Wirklich, alles, was kam. Ich bin sogar zu Jentl ins Kino gegangen.
Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja. Wie ist Jentl? Ja, ja, ich habe ja auch nicht mehr ganz so parat. Aber ja, es ist einfach quasi alles, was in diesen 5 Sälen lief, wurde angeschaut.
Weißt du, was dein erster Film im Kino war? Oder
mein erster Film im Kino müsste Bernhard und Bianca gewesen sein.
Der erste Teil?
Ja.
Schön.
Ja.
Da gibt es ja diese quasi UNO-Vollversammlung von den Mäusen da in diesem Keller.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du dich dann daran erinnern kannst, aber eine Maus hat, also die haben ja immer diese Kärtchen vor sich, wo die Länder sind, und bei einer Maus steht Österreich, Austria, und dann ein paar Mäuse weiter steht Tirol.
Ach, witzig, nein, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Disney, ist das so eine Sache, die du magst, Disney-Filme?
Ja, eigentlich schon, muss ich schon sagen. Jetzt sind natürlich meine Kinder alle außerhalb
der Disney-Zielgruppe.
Aber ja, ich schon. Es funktioniert schon nach wie vor bei mir, ja.
Mhm. Ein Lieblings-Disney-Film?
Mein Lieblings-Disney-Film? Oh, das ist eine gute Frage.
Einen älteren oder einen neueren? Weil Pixar hat ja dann eine Zeit lang wirklich fast State of the Art.
Ja, das klingt, das macht mich jetzt nicht sehr männlich, aber ich glaube, der erste Tangled, der hat mich schon richtig begeistert. Ja.
Moment, Tangled war Rapunzel, oder?
Ja, genau.
Mhm. Der war super lustig.
Ja, er war super lustig. Die Songs waren super, der hat mich berührt. Also das ist ganz witzig. Und den mochte ich wirklich gerne. Und ich weiß noch, dass eine meiner Töchter, also ich mache auch jedes Jahr dann für mich so Top 10 und so. Und da war dann Rapunzel auf Platz 5 oder 6. Und die haben dann gesagt, was, Rapunzel, Papa, bist du jetzt dein Ernst? Und ich so, ja, natürlich.
Wirklich?
Ja, weil der war in meinen Top 10, ja.
Und bei ihr nicht?
Nein, bei ihr offensichtlich nicht, aber lustigerweise bei meinem Sohn auch, weil wir tauschen dann immer aus, was sind deine Top 10? Und, ja.
Sehr lustig. Weil du vorhin auch gemeint hast, ein Film muss dich berühren, also du musst weinen bei einem Film. Wann hast du das letzte Mal geweint bei einem Film?
Auch das ist sicher noch nicht lange her, weil das bei mir relativ schnell geht. Aber selten eigentlich bei so Sachen, wo man weinen soll, sondern es sind dann eher so. Also meine aller zwei schlimmsten Weinfilme sind auf jeden Fall Der Champ.
Oh ja, Wahnsinn. Gar hart, wirklich hart, ja.
Und Der Eissturm.
Mhm.
Beim Eissturm bin ich wirklich am Schluss, als Kevin Klein da so im Auto dann zusammenbricht, weil das ganze Schicksal, was da ihm passiert ist, da über ihn hineinbricht, bin ich wirklich schluchzend im Kino gesessen. Das war mir schon fast peinlich. Und als ich ihn das zweite Mal angeschaut habe, zu Hause dann irgendwann auf DVD, habe ich schon vor der Szene anfangen müssen zu heulen, weil ich wusste, was jetzt gleich kommt.
Ja.
Na, aber ich muss zugeben, dass ich bin, also wenn ein Film gut ist, bin ich einfach so in einem Film drin, dass ich dann eben weine, lache, mich fürchte und ja.
Apropos Lachen, was ist dann eine der besten Komödien?
Ja, ich habe ihn eh, glaube ich, auf der Liste gehabt. Also ich, für mich ist tatsächlich und täglich grüßt das Murmeltier, ja, ist einfach ein Film, den ich mir immer, immer wieder anschauen kann. Ja. Überhaupt Bill Murray, auch What About Bob und so. Das sind schon Filme, die ich liebe, die auch lustigerweise der Humor immer wieder noch funktioniert, weil es gibt ja schon Komödien, die man sich 5, 10 Jahre später anschaut und denkt sich, okay, das fand ich damals lustig. Weil, also darum, Komödien, die sich lange in Filmlisten halten, gibt es wenige, aber täglich grüßt das Murmeltier ist sicher einer.
Absoluter Klassiker, ja, bin ich ganz bei dir. Ned Ryerson. Großartiger Film. Was ist mit Bob? Finde ich auch super, ja, mit Richard Dreyfuss.
Ja, Richard Dreyfuss.
Wo er als Patient, oder, von ihm?
Genau, er fährt ihn quasi, also Bill Murray fährt ihn in den Urlaub nach, den er eigentlich mit seiner Familie und ohne seinen Patienten verbringen möchte.
Dreyfuss ist Psychoanalytiker, glaube ich, oder?
Genau, und er treibt ihn in den Wahnsinn und macht sich aber innerhalb der Familie, seiner Frau und so, die lieben Bob.
Ja. Super Film. Eine Grundemotion ist natürlich auch die Furcht und ich finde ja Horrorfilme immer interessant, darüber zu sprechen. Ja. Hast du einen, wo du sagst, erstens mal einen Lieblingshorrorfilm und andererseits, was war dein allererster?
Also Lieblingshorrorfilm ist wahrscheinlich tatsächlich Wenn die Gondel Trauer tragen.
Mhm. Okay, Donald Sutherland, Julie Christie.
Julie Christie, Meisterwerk, unheimlich schöner Film. By the way, auch wahrscheinlich einer der besten Sexszenen der Filmgeschichte.
Das stimmt, ja. Also das sah sehr echt aus im Sinne von, die mochten sich wirklich.
Nein, und es gibt diese eine Szene, für die es noch nicht gesehen haben, wollen wir nicht spoilern, als eine Person auftaucht, eine sehr kleine Person.
Ja. Im roten Mantel.
Im roten Mantel. Ja. Und ich habe wirklich einen Schrei loslassen, als ich den erste Mal gesehen habe.
Wirklich?
Ja, es war Wahnsinn. Und das passiert mir, also erschrecken tut mir eigentlich nicht so leicht. Ja. Aber der erste Film, der erste Horrorfilm, den ich bewusst gesehen habe, ist jetzt auch kein Ruhmesblatt, war, glaube ich, wirklich so Der Weiße Hai 3D oder so.
Das ist wirklich schlecht.
Ja, der ist wirklich ganz übel. Ja.
Hast du den in 3D gesehen?
Den habe ich damals in 3D gesehen. Also das waren noch die Rot-Grün-Brillen.
Ja.
Das war die erste Phase der 3D-Filme. Ja.
Da bricht ja der Hai durch dieses Glas zum Schluss,
genau,
um alle aufzufressen.
Genau.
Aber ich finde, der Vierer war noch schlimmer. Der Weiße Hai 4, hast du den gesehen?
Nein, ich glaube, den habe ich auslassen, muss ich zugeben.
Muss man fast gesehen haben, weil der ist so schlecht.
Ja.
Der ist wirklich schlecht, ja. Weil der Hai am Ende auch brüllt. Also, ja. Der Hai taucht auf und brüllt zum Schluss. Das ist einfach unglaublich.
Sehr, sehr schön.
Wir haben vorher über den Paten gesprochen, da muss ich nochmal darauf zurückkommen. Du hast in deiner Liste auch Goodfellas. Ich hatte mal hier einen Podcast mit dem Thorsten Einarsson, dem Sänger. Der konnte mit dem Paten nichts anfangen. Er hat gesagt, völlig überschätzt. Er ist ein Fan von Goodfellas. Was sagst du dazu?
Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also wir sind beides absolute, Entschuldigung, dass ich so inflationär mit dem Wort umgehe heute, aber beides Meisterwerke. Ja. Ja, ähnliche Genre, logischerweise, andere Zugang, aber beide vollkommen berechtigt und beide Punktlandungen. Ja.
Mhm. Vor allem, aber es sind eigentlich völlig unterschiedliche Filme, oder?
Ja, natürlich.
Beide zwar Mafia-Filme, aber Goodfellas völlig anders.
Komplett anders angeflogen, natürlich auch die Konzentration auch auf die Geschichte von Ray, also vom Ray Liotta gespielten Charakter.
Ja.
Wenn auch eine Brutalität, die einfach auch weh tut, ja, das ist, da kann mir auch keiner sagen, das ist verherrlichend, weil das tut einem körperlich weh, wenn man da zuschauen muss, ja.
Mhm.
Und trotzdem fasziniert sein natürlich diese Welt, ja, in der sich der bewegt und hocharbeitet, ja.
Absolut, ja. Gibt es einen Film, wo du sagst, den halten alle für ein Meisterwerk, aber du denkst ja, warum eigentlich? Ich komme da nicht mit.
Ja, gibt's. Das Gesamtwerk von Terry Gilliam.
Wirklich?
Ja.
Du kannst mit ihm nichts anfangen?
Gar nichts anfangen. Ich kann überhaupt nichts anfangen. Brasil ist auch so ein Film, wo ich nichts anfangen kann.
Mhm.
Na,
12 Monkeys.
12 Monkeys, wollte ich gerade sagen, ist der einzige, den ich okay fand, den ich auch gerne im Kino geschaut habe. Aber ansonsten so, je Terry Gilliam-hafter ein Film ist, desto mehr kann ich damit anfangen. Und ich habe wirklich, ich bin unvoreingenommen in jeden gegangen und dachte, es ist einfach, also wir kommen nicht zusammen.
Das heißt auch Monty Python nicht? Oder?
Monty Python schon, doch. Monty Python schon, wobei ich dann auch darauf gekommen bin, die Passagen von Monty Python-Filmen, die ich immer weniger mochte, waren genau die Terry Gilliam-Passagen.
Okay, alles klar. Du nennst hier bei deinen Lieblingsfilmen lustigerweise Dawn of the Planet of the Apes, also nicht Planet der Affen zum Beispiel, yeah, mit Charlton Heston, sondern eine neuere Verfilmung.
Ja, also ich fand die Neuverfilmungstrilogie wirklich, also dort ist einfach, da ist der Spirit des Originals, der gut war, aber natürlich einfach der tricktechnisch noch nichts, ja, logischerweise zu der Zeit konnte. Die waren tolle Filme, ich habe die auch alle auf Blu-ray zu Hause. Ja, aber die neue Trilogie, da war halt also wirklich die Animation der Affen, hat Charaktere aus denen gemacht. Und das war, finde ich, also wirklich was Storytelling kombiniert mit Effekten, einfach zur Brillanz dann, ja.
Und der eine mit Mark Wahlberg von Tim Burton, was sagst du zu dem?
Ja, vergessenswert. Tim Burton hat viele gute Filme gemacht, aber ein paar, die nicht so gut sind, und da gehört der auf jeden Fall mit dazu.
Ich kann mich kaum noch an den erinnern, wenn ich ehrlich bin.
Ganz, ja, ganz, ganz furchtbar, ja.
Aber gibt es so furchtbare Filme, wo du sagst, schaue ich mir gerne an, auch wenn sie schlecht sind?
Ja, es gibt immer so dieses so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Wobei, ich denke mir mal, dann ist er ja gar nicht so schlecht. Also wenn wir jetzt hier der schlechteste Regisseur aller Zeiten, ja, wenn man solche Filme anschaut, dann die haben ja was, weil man spürt ja trotzdem eine Leidenschaft. Ja. Und das, finde ich, überträgt sich. Ja, da wackelt mal eine Kulisse, da sind schlechte Schauspieler dabei. Aber trotzdem, funktioniert es. Ja. Und ich mag, muss zugeben, ich habe schon so ein gewisses Fable auch für Trash manchmal. Und ich habe mich mal, einer meiner ersten Taten, als ich bei Kirch damals gearbeitet habe, war, sich durch die gesamte Troma Library durchzuschauen.
Oh, okay.
Weil die stand damals zum Verkauf und dann haben wir eben beurteilt. Ja, da war dann schon auch übelster Trash dabei, aber auch wirklich Sachen, die einfach Spaß machen, wie zum Beispiel, der jetzt gerade ein Remake erfahren hat, The Toxic Avenger.
Den habe ich mir letztens angesehen auf Prime, ist der in der, also gratis zu haben, den musst du nicht mal ausleihen. Der ist wild. Also
der ist wild, aber ich mochte den. Und das ist so eine Art von Trash, die ich dann schon zu schätzen weiß. Weil wenn du merkst, naja, man spürt trotzdem eine Leidenschaft, die wollten was erzählen, die haben eine Idee gehabt, das haben sie durchgezogen. Und das war in sich liebevoll und das mag ich schon. Also das spüre ich, das diskutiere ich dann auch.
Apropos Avenger, was hältst du von Comic-Verfilmungen wie die Avengers?
Ich war lange Zeit ein großer Fan, muss ich zugeben, und habe dich auch verteidigt bis aufs Blut. Da musste ich auch dem Herrn Scorsese widersprechen und auch mit befreundeten Regisseur Andreas Prochaska habe ich da auch schon wilde Diskussionen geführt.
Ah, ist der auch gegen...
Er ist auch kein großer Fan, ja.
Okay.
Aber ich muss tatsächlich sagen, also diese ganzen Multiverse-Filme, wo man, wenn man nicht alle 17 anderen gesehen hat, nicht mehr kapiert, um was es geht, da bin ich dann tatsächlich jetzt auch ausgestiegen.
Ich glaube, die Serien muss man dann irgendwie auch schauen,
ja, um mitzukommen. Und das war mir dann einfach too much.
Was ist dein Lieblingshelden?
Ja, es ist tatsächlich Batman. Wobei ich jetzt beim neuen Superman wieder festgestellt habe, man gewinnt keine Coolness-Punkte, wenn man Superman gut findet, aber eigentlich mag ich Superman schon auch sehr gerne.
Ich muss auch sagen, ich finde ihn, er gehört für mich auch eher zu den langweiligeren Helden.
Ist es ja auch, aber ja. Und ich finde, darum finde ich ja die neuen, ich weiß, da bin ich eher allein mit meiner Meinung, so gelungen, weil er das, was Superman einerseits langweilig macht, aber einerseits so faszinierend, weil er das so rauskitzelt in dem Film, der will einfach nur gut sein. Der will nichts anderes machen, als der Menschheit helfen und ein guter Mensch sozusagen sein. Und das finde ich gerade in so zynischen jeder gegen jeden Zeiten wie jetzt auch mal das richtige Statement. Und darum mochte ich Superman auch immer irgendwie, weil er halt diesen unbeirrbaren Optimismus hat, dass er der Menschheit was Gutes tun kann und versucht es. Ja.
Das habe ich zum Beispiel gemacht an Spider-Man, dass er eigentlich ein Teenie ist.
Ja.
Und eigentlich ist es ein Teenie-Film.
Ja, nein, ich muss auch sagen, ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich den ersten Spider-Man, also den von den neuen, mit dem Tobey Maguire, bei der Pressevorführung gesehen habe und habe mir gedacht, na geil, jetzt schauen wir mal diesen Kinderkram da halt mal an. Und der hat mich total begeistert. Ich bin dann wirklich sozusagen durch die Gassen heim, zurück zum Königelberg geschwungen.
Aber toll fand ich dann bei dem Spider-Man, wir sind jetzt beim Multiversum, ja, wo die drei zusammengekommen sind.
Ja, das hat funktioniert.
Das war schon gut.
Das hat funktioniert, ja, genau. Das hat
gut. Das war einer der wenigen Male, wo ich im Kino gesessen bin, vielleicht das einzige Mal, und wo die Crowd ausgeflippt ist.
Ja.
Also normalerweise, glaubst du, ist das so eine Sache in Amerika, wo die immer mitgehen. Ja, ja. Aber in österreichischen Kinos finde ich, ja okay, die Leute lachen oder so, aber sonst passiert da nichts.
Ja.
Und da sind die Leute ausgeflippt, als Tobey Maguire und der Garfield plötzlich.
Witzig, ja. Das war bei meiner Vorstellung in Salzburg nicht.
Oh. Wie oft gehst du denn ins Kino eigentlich?
Tatsächlich nicht so oft, wie ich möchte. Als ich noch in Wien gelebt habe, bin ich öfter ins Kino gegangen, weil halt auch da sozusagen mein Sohn noch bei mir gelebt hat und gesagt, komm Papa, wir wollten doch. Aber A, muss ich halt ins Auto steigen und fast 40 Minuten fahren. B, muss ich sagen, dann ist natürlich die Auswahl an Filmen im Original ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, du musst immer morgen, zu der Zeit muss ich schaffen.
Das heißt, du schaust nur Original?
Ich schaue eigentlich nur Original, ja.
Okay.
Ja. Und dann muss ich sagen, man nervt mich halt auch das Kinopublikum schon ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich
sagen. Aber hat sich geändert einfach, oder? Weil war es früher nicht anders, ich bin mir nicht sicher. Es war nicht früher alles besser, sage ich gleich, aber mittlerweile sind schon ganz viele Handys im Spiel im Kino.
Es sind Handys im Spiel, es wird getratscht, es wird gegessen laut und ja, das war früher nicht, ganz ehrlich. Mhm. Ich habe das zum ersten Mal in den 90er Jahren in den USA, weil da lief gerade Batman 3 an. Und dann bin ich unbedingt in New York ins Kino, um den gleich am ersten Tag zu sehen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für eine Unart? Die essen alle während des Films. Und, so. Und ja, und inzwischen haben wir das ja bei uns auch. Ja.
Also du bist kein Popcorn-Esser im Kino?
Wenn, dann muss es vorher, bevor der Film losgeht, weg sein.
Alles klar. Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Frank, das war's. Ich glaube, wir könnten noch tagelang reden. Vielleicht sehen wir uns ja wieder
zum
zweiten Teil. Gerne. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Okay, tschüss.
Ciao.
Reformedia. So habe ich das noch nie gesehen.